Mama Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama Fürsorge Podcasts. Zu Gast ist heute Nadine. Sie ist Psychologin und Beziehungsberaterin. Sie war schon in einer unserer ganz frühen Folgen zu Gast. Heute geht es ein bisschen um sie persönlich, denn Nadine lebt in einem geschlossenen Polykül. Keine Sorge, mir hat es am Anfang auch nichts gesagt. Sie wird uns das sicher gleich erklären. Es geht heute nämlich um Polyamorie und polyamore Elternschaft. Und ich bin sehr gespannt, was ich heute neu dazulerne und ihr auch. Und sage hallo Nadine, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, ich steige mal gleich mit dem schwierigen Fremdwort ein, oder? Was dürfen wir uns unter einem Polykül vorstellen? Habe ich es richtig gesagt?
Ja. Das hast du richtig gesagt. Ein Polykül ist im Grunde genommen einfach nur die Beschreibung, dass was in einer monogamen, also zu zweit Beziehung quasi ein Paar ist, ist in einer polyamoren Beziehung ein Polykül. Wobei das noch ein bisschen, da gehe ich gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein, es kann halt unterschiedliche Konstellationen haben. Aber ein Polykül ist grundsätzlich erstmal eine Gruppe von Menschen, die in irgendeiner Konstellation miteinander verbunden sind, emotional, romantisch. Und da müssen aber nicht alle miteinander verbunden sein. Das heißt, es ist wie bei einem Molekül, wo ja auch manche Teile ganz nah beieinander sind und haben Verbindungen und andere haben nur so Ärmchen nach draußen. Und das ist sozusagen ein Polykül.
Das bedeutet aber, dass
diese Shell denken.
wenn die Hände zum Einsatz kommen, denkt Michelle. Das bedeutet aber, diese Gruppe ist dann in sich geschlossen, also, wenn man den Begriff so verwenden kann, sich dann treu?
Die Antwort darauf ist nein. Also das ist die zweite Unterscheidung. Vielleicht fange ich einfach mal an der Stelle an und komme dann später zum Polykül, weil ich glaube, das ist als Begriff so, dafür brauchst du so viel Vorwissen und so viele Vorbegriffe, dass ich glaube, wir fangen vielleicht an einer anderen Stelle an.
Also wir grundsätzlich haben voll viele besprungen.
So, quasi, ja. Also ich glaube, es ist so. Ich starte mal woanders.
Bitte.
Versuch es mal. Genau, also es ist halt so, wenn monogam ist ja quasi die Idee von, ich habe eine Partnerperson. Das möchte ich gerne einmal etablieren, ja. Monogame Beziehungen sind, ich bin in einer festen, verbindlichen Beziehung mit einer Partnerperson. Diese Beziehung ist geschlossen. Mhm. Ja, also man unterscheidet zwischen geschlossen und offen. Mhm. Ich kann zum Beispiel auch eine Beziehung haben mit nur einer festen Partnerperson, aber wir haben gesagt, unsere Beziehung ist offen. Mhm. Das heißt, wir dürfen beide außerhalb unserer Beziehung Kontakte haben, auch sexuelle Kontakte haben, aber wir beide bleiben einander verbunden. Es gibt sozusagen in der Regel, so benutze ich die Definition, offene Beziehungen heißt, ich habe sexuelle Möglichkeiten, mich irgendwie anders auszuleben, aber ich bin mit dir in dieser, unserer einen Beziehung. So, also offen versus geschlossen. Monogam habe ich schon gesagt, ne, eine Partnerperson. Polyamor bedeutet im Grunde genommen einfach nur, ich bin in der Lage oder habe Lust drauf oder mag das so, romantische Beziehungen, partnerschaftliche Beziehungen, sexuelle Beziehungen zu mehr als einer Person zu führen. Ich kann auch Polyamor sein und trotzdem nur eine Beziehung haben. Das ist genauso, wie ich auch bisexuell sein kann und bin trotzdem nur in der Partnerschaft zum Beispiel mit einem Mann oder einer Frau. Ich bleibe trotzdem bisexuell. Das heißt, auch wenn ich nur mit einer Partnerperson zusammen wäre, könnte ich trotzdem sagen, ich identifiziere mich, ich bin Polyamor. So. Mhm. Und jetzt ist es so, dass wenn ich zum Beispiel, also wir fangen mal mit dieser Kernbeziehung an, man spricht auch von Nestpartnerschaft. Also mein Nestpartner oder meine Nestpartnerin wäre sozusagen die Person, mit der ich zum Beispiel zusammenwohne, mit der ich so dieses klassische, wir haben vielleicht gemeinsame Kinder, wir leben zusammen, wir sprechen unsere Zeitplanung ab. Das ist sozusagen die Basis. Das muss nicht in jedem Polykül so sein, dass das das hat. Es gibt auch noch andere, da schwenke ich jetzt gerade nicht hin. Aber eine Nestpartnerschaft wäre sozusagen als Grundlage dieses einer typisch monogamen Beziehung erstmal am nächsten. Ja, das heißt, eine Partnerperson, mit der lebe ich, mit der habe ich Kinder. So, dann sind wir aber polyamor. Das heißt, ich bin vielleicht noch in Kontakt, in Beziehung mit einer anderen Person. Sagen wir mal, die heißt Nina. Keine Ahnung. Ja, also das heißt, ich habe jetzt meine Nestpartnerschaft und dann habe ich Nina. So, und mit Nina habe ich vielleicht auch eine Sexualität gemeinsam oder auch nicht. Das ist auch optional, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich als emotional-romantische Beziehung bewerten würde, mehr als eine Freundschaft. So, jetzt hat meine Nestpartnerperson, sagen wir mal Paul, Paul hat jetzt irgendwie noch 2 Kontakte zu anderen Personen. Die kenne ich vielleicht gar nicht oder vielleicht kenne ich die auch. Vielleicht bin ich auch mit einer dieser 2 Personen auch in einer Beziehung. Vielleicht ist Paul auch mit Nina in einer Beziehung. Oder vielleicht gehen Paul und Nina nur zusammen ins Fitnessstudio oder so. Ja, aber dann wären sozusagen diese genannten Personen ein Polykül. Also so ein bisschen wie so eine Art Wahlgemeinschaft. Es kann natürlich sein, dass die Personen, die Ben, Paul, wie habe ich ihn gerade genannt?
Paul.
Die Paul noch zusätzlich als Beziehungsperson hat, weitere Beziehungspersonen haben. Ja? Seid ihr noch bei mir?
Ich folge, ja.
Okay, und in meiner Definition wäre das dann irgendwann nicht mehr mein Polykül. Weil wenn ich schon Pauls Partnerperson nicht mehr kenne, dann sind die, die danach sind, quasi noch eine Stufe weiter raus, sozusagen. Mhm. Da kann aber jeder für sich selber definieren, wie groß ist eigentlich mein Polykül.
Es ist so, wie Familie, oder? Also wenn ich von meiner Schwägerin, die zähle ich zu meiner Familie, aber ihre Familie jetzt, die angeheiratete Schwägerin, die zähle ich jetzt nicht mehr zu meiner Familie, obwohl wir ja familiär irgendwie verbunden sind. Ja.
Genau,
ja.
Und wenn du jetzt aber mit der Familie deiner Schwägerin total eng wärst, dann könnte es ja sein, dass du sagst, das ist auch Familie. Also ich fühle das auch als Familie. Und so ist es mit dem Polykül halt auch. Und Punkt. Ich mache jetzt erstmal einen Punkt. So ist es mit dem Polykül auch. Dann wären das halt diese Personen, die ich zu meinem Polykül zählen würde.
So. Genau, aber die leben ja auch nicht zwingend, schon allein aufgrund der vielen Verknüpfungen in einem Haushalt dann wahrscheinlich.
Selten.
Muss man ja auch in der monogamen Beziehung theoretisch nicht, ja. Also kommt auch vor, ja, hatte ich auch schon. Ja.
Genau, und ich glaube, was so ein bisschen auf deine Frage antwortet, was man verstehen darf, wenn es über nicht monogame Beziehungen geht, ist, dass es ganz viele verschiedene Ebenen gibt. Ich kann sozusagen mich entscheiden, mit einer Person zusammen zu wohnen. Ich kann mich entscheiden, mit einer Person standardmäßig in den Urlaub zu fahren. Ich kann mich dazu entscheiden, mit einer Person eine Sexualität in unsere Beziehung zu holen. Das kann die Person sein, die ich sonntags zu meinen Eltern mit zum Kaffee trinken nehme, aber das ist nicht die, mit der ich zusammen wohne. Also es gibt so viel Ausgestaltungsmöglichkeiten, dass man sozusagen eigentlich für mich im günstigsten Fall jede Beziehung einzeln so betrachtet, als eigene Beziehung und dann schaut, wie wollen wir diese Beziehung gestalten. Und das habe ich aber eben nur nicht mit einer Person, sondern mit mehreren Personen. Und die haben das vielleicht auch nochmal mit weiteren Personen, vielleicht aber auch nicht. Und das ist halt immer auch so ein bisschen, wie sich's ergibt. Also, das ist ja nicht so, ne? Ich gehe in den Supermarkt und suche noch jemanden fürs Fitnessstudio und einen für den Sonntagskaffee oder so, sondern man guckt halt einfach, was man teilen mag miteinander. Genau.
Und wie ist es denn, also darf ich fragen, denke ich, wie ist es bei euch? Also, dass wir mal ein Beispiel haben, dass wir es so uns vorstellen können, wenn es so viele Varianten gibt, dass wir uns vielleicht auf die, aus der du berichten kannst, konzentrieren gerade, ja?
Voll. Also, wie jetzt aktuell, nein, ich möchte da anfangen, wie es vorher war. Darf ich das?
Ja, klar.
Weil ich war nämlich ganz lange Solo-Poly. Solo-Poly heißt quasi, ich habe keine Nestpartnerschaft. Also ich habe quasi niemanden, mit dem ich zusammen wohne, Familie habe oder so. Sondern ich habe alleine gewohnt oder in einer WG, das ist für den Fall aber jetzt gerade nicht so relevant. Und hatte mehrere Beziehungen zu verschiedenen Menschen. So, das heißt, ich war Solo-Poly. Und offen. Diese Beziehungen waren alle quasi nicht geschlossen, sondern offen. Sodass ich sozusagen, wenn ich jemand Neues kennengelernt hätte, hätte ich mich auch mit niemandem absprechen müssen. Ich hätte nicht irgendwie sagen müssen, du hier passt mal auf. Also natürlich hätte ich informiert und erzählt, so, klar. Aber es wäre nicht diese verbindliche, oh, bevor du da jetzt aber noch einen Kontakt vertiefst, Nadine, das müssten wir schon nochmal gemeinsam eben anschauen, ob es gerade für uns alle irgendwie passt. Sondern es war wirklich so, ich in dem, in so, ne, für mich und dann hatte ich halt verschiedene Verbindungen nach außen. Mittlerweile ist es so, dass wir ein geschlossenes Polykül haben, das heißt, wir sind zu dritt und wir sind alle gemeinsam in einer Nestpartnerschaft, wir leben zusammen, wir haben gemeinsam Kinder und wir sind auch alle untereinander in Beziehung. Das muss auch nicht so sein, aber das ist in unserem Fall so. Das heißt, ich habe mit meinen beiden Partnerpersonen eine romantische, sexuelle, lebenspartnerschaftliche Beziehung und die beiden halt auch miteinander. So ist es jetzt. Und es ist geschlossen. Das heißt, es ist gerade nicht eingeplant, dass weitere Kontakte dazukommen, sozusagen. Also wenn ich jetzt jemanden kennenlernen würde, hätte ich nicht den Freifahrtschein, in Anführungsstrichen, zu sagen, ach ja, guck, ist doch nett, dann machen wir das mal. So wie man das in der geschlossenen, monogamen Beziehung ja auch eben nicht hätte. So. Ja, in der Regel. Genau, das heißt, das ist sozusagen das Modell, in dem wir gerade leben. Und angefangen habe ich tatsächlich in meiner Polyamoren-Karriere aus einer geschlossenen monogamen Beziehung heraus. Das heißt, ich war mit einem Mann in einer Beziehung, die war klassisch monogam geschlossen. Und ich bin mit dem Thema Polyamorie in Kontakt und in Berührung gekommen. Das ist jetzt schon über 10 Jahre her. Also das war echt, das ist schon eine Weile. Und deutlich länger als 10 Jahre. Die Zeit, die rennt.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Es sind sogar schon 15 ungefähr. Auf jeden Fall habe ich da halt dann erzählt. Und so, guck mal, hier ist das Thema und es interessiert mich und es finde ich total spannend. Und wie stehst du denn dazu? Können wir in die Richtung mal ein paar Schritte gehen? So, und er hat damals gesagt, oh ja, mach halt. Ich brauche das jetzt gerade nicht, aber ist okay. Und dann habe ich tatsächlich Baby-Schrittmäßig echt über mehrere Jahre hinweg angefangen, so das so ein bisschen für mich zu erkunden und mal zu gucken. Und dann gab es die eine Person, dann gab es die andere Person und so hat sich das irgendwie in mein Leben entwickelt. Also ich habe schon eigentlich verschiedene Formen durch, sozusagen.
Ja, weil also für mich, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Also das ist ja kein Konzept, sage ich mal, das so offensichtlich ist und sehr viel im Umfeld gelebt wird. Also da muss man auch erstmal drauf kommen, dass man das gut findet und wie das funktionieren kann. Und wir sehen ja schon, es sind manchmal komplexere Sachen dahinter. Deswegen finde ich das super spannend, dass du sagst, ich war schon auch monogam quasi und bin da Stück für Stück reingewachsen.
Mhm, total. Total. Und gekommen bin ich übrigens drauf, das finde ich immer noch witzig, wie manchmal das Leben so spielt. Ich bin gelernte Buchhändlerin. Ich habe einen Teil meines Lebens als Buchhändlerin verbracht. Und dann hat eine Kundin eines Tages bei mir ein Buch bestellt. Und das heißt 111 Gründe, offen zu lieben. Und ich habe das ausgepackt morgens im Buchhandel und habe mich irgendwie festgelesen. Und dann hat sie es den Tag nicht abgeholt, dann habe ich in der Mittagspause nochmal reingeschlinzt. Und dann habe ich eine Nacht drüber geschlafen und dann habe ich so mit zugekniffenen Augen irgendwie vor dem Bestellbutton gestanden und gesagt, okay, ich bestelle mir das jetzt auch. Ich mache das jetzt einfach mal.
Bücher verändern Leben.
Ja, total.
Ich sag's immer
total wieder. Es ist wahr. Und es war spannend. Und genau, das war ganz nett aufgebaut, wie so eine WG, der man halt zugucken konnte, wie sie so ihre verschiedenen Gespräche, Beziehungen, wie sich das so entwickelt, wie das irgendwie so läuft. Und es war irgendwie so, es war ein bisschen wie so eine Sitcom, wisst ihr, wie ich meine? Also es war so, ich dachte, oh, das klingt irgendwie nett. Genau, und so war der Anstoß.
Ich bin jetzt mal ganz offen und ehrlich. Bis jetzt bin ich noch nicht bei, das klingt irgendwie nett angekommen. Also bei mir löst es total viele, es ist sicherlich mein eigenes Thema, aber so total viele Sorgen und Ängste aus. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das nicht nur mir so geht. Also man verspricht sich ja, ich sage jetzt extra, man verspricht sich, weil es ist ja tatsächlich auch nicht garantiert, aber man verspricht sich von der monogamen Zweierbeziehung, eben Sicherheit. Wir haben auch die Hoffnung, dass dieser Mensch uns dann, also bei uns bleibt und ja gewisserweise auch halt einfach unseren Wertschätzungs- und Anerkennungstank auch füllt, so, jetzt mal ganz offen gesprochen, das ist ja mit ein Motiv, oder? Ja, so, und jetzt, wenn ich mich der Fantasie öffne, also ich kann mich super gut der Fantasie öffnen, dass ich noch eine weitere Person irgendwie auch romantisch oder sehr übers Platonische hinaus hätte in meinem Leben, mit dem mich was verbindet. Wenn ich dann aber daran denke, dass meine Partnerperson, meine fixe, in dem Fall sogar mein Mann, aber jetzt mal einfach diese verbindliche Partnerperson, noch jemanden oder sogar noch mehrere Personen hätte, von denen er diese Aufmerksamkeit, Anerkennung und so weiter schenkt und von denen er das auch bekommt, dann löst das in mir ganz viel Unsicherheit aus, Sorge vor Unzulänglichkeit, Sorge vor Vergleichen, Sorge vor Verlust und Trennung. Ja, ich meine, das sagt viel über meine eigene Unsicherheit natürlich auch aus, aber wie damit bin ich ja, glaube ich, auch nicht alleine. Wie geht man denn damit um? Oder hast du ähnliche Sorgen auch wie auch schon erlebt? Und ja, oder bist du so gefestigt, dass diese Sorgen nicht aufkommen?
Also, ja, ich weiß jetzt gerade nicht so richtig, ob mir eine Antwort gelingt, die diese Komplexität von diesem Thema irgendwie allumfassend aufgreift. So, das wird jetzt wahrscheinlich auf die ein oder andere Art ein bisschen einseitig sein.
Ja,
grundsätzlich bin ich ganz bei dir. Also es ist etwas, was wir sind ja eine monogam geprägte Gesellschaft. Das ist ja etwas, mit dem wir aufwachsen. Alle Märchen, am Ende kommt der Prinz und sie sind glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und also das ist ja etwas, ne, wovon man so viel hört, als das ist das Ideal. Wenn man das erreicht hat, ist man angekommen und sicher und dann ist so smooth segeln in den Sonnenuntergang. So jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert. Das heißt, es dockt natürlich total an diese ganzen. Also wenn sich jetzt mich jemand ausgesucht hat und der will dann jetzt noch mit jemandem anderen sich romantisch verbinden, was sagt denn das jetzt aus über mich? Also reiche ich dann nicht? Oder also bin ich dann nicht genug? Oder fehlt dem so viel, dass der jetzt noch mal loslaufen muss und sich wen anders sucht? So, also was ist hier los? Was könnte ich anders machen? Müsste ich was anders machen? Würde das dann reichen, wenn ich mehr so oder weniger das oder so? Ne? Das ist ja quasi ein Gefühl, das sich total speist aus dem Narrativ. Ein Mann, eine Frau, es ist ja auch sehr heteronormativ, ne? Ein Mann, eine Frau, zusammen, beide super glücklich und das ist sozusagen. Und warum das ist dann nicht der Fall und was stimmt hier nicht? So, und ich würde aber eher beim Narrativ ansetzen tatsächlich und sagen, wie wahrscheinlich ist denn das, dass wir einander alle Bedürfnisse erfüllen können und wollen? Also wie wahrscheinlich ist denn das, dass meine Partnerperson in mir alles findet, was ihr Freude macht und dass ich in ihr alles finde, was mir Freude macht, was ich gerne mit jemandem teilen möchte. So, und das heißt natürlich nicht, dass man jetzt automatisch sagen muss, also einmal kurz ganz klar gesagt, monogame Beziehungen, polyamore Beziehungen stehen für mich nicht in irgendeiner Wertreihenfolge oder so. Ne? Man ist jetzt nicht wahnsinnig viel erleuchteter oder höher entwickelt oder keine Ahnung, wenn man mehrere Beziehungen führt. Es sind einfach zwei Modelle, die einfach unterschiedlich sind und wo man einfach für sich schauen muss, was taugt mir und was taugt mir nicht. Und ich glaube, dass wenn man sich das hinterfragt und sich mal hinsetzt und überlegt, wie viele unausgesprochene Regeln hängen eigentlich an diesem, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Ja, also wenn ich dann sage, ja, will ich, dann ist ja für beide ganz klar, was das heißt. Und wenn man sich dann aber mal hinsetzt und überlegt, was heißt denn das eigentlich? Also, dass du jetzt mit wem anders, keine Ahnung, in der Disco noch tanzen und dann sagt der eine, ja, hä, natürlich, und der andere sagt, nein, wir sind doch jetzt, also, ne, mal so überspitzt formuliert. Welche Regeln haben wir eigentlich gerade abgesprochen? Wie viel Zeit müssen in Anführungsstrichen wir miteinander verbringen, damit wir sagen, ja, das ist eine erfüllte Beziehung. Wie viel Sex brauchen wir? Brauchen wir Sex? Also all diese Dinge. Und ich finde, wenn man sich da halt mal hinsetzt und überlegt und dieses ganze Absprachewerk einmal explizit für sich durchgeht und sagt, okay, pass auf, wenn wir jetzt heiraten zum Beispiel, dann heißt es für mich, es gibt keine sexuellen Kontakte mit anderen Personen, es gibt keine emotionalen Interaktionen, die über eine platonische Freundschaft hinausgeht mit anderen Personen. Das heißt noch A, B, C und D. Und beide sagen, ja, klingt gut. Super. Ja, also dann ist es doch genau das richtige Konzept. Also vielleicht ist ein Teil der Antwort auf deine Frage, Michelle, dann halt lassen. Weil so, vielleicht ist es einfach nicht das Richtige. So, ne? Aber wenn ich jetzt sage, eigentlich, also so ging es mir ja, eigentlich macht mich das gerade richtig neugierig. Ich merke, das macht was in mir. Und zwar nicht nur Angst und Sorge und irgendwie so ein Panikgefühl, sondern so eine Neugier und so ein So, dann sind trotzdem ja noch diese Prägungen da. Das heißt, selbst wenn sich Menschen entscheiden, ich möchte in diese polyamore Richtung mich entwickeln oder mal reinspüren, mal reinarbeiten, mich da reinleben, dann ist das natürlich trotzdem ein Thema. Und dann ist meine Antwort auf diese Frage, die da drin steckt, wie gehe ich denn damit dann um? Mit ganz viel Nachsicht und Sanftheit und Verständnis und Zeit. Das ist so, so wichtig. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Dieses, wenn man glaubt, man ist zu langsam, ist man meistens immer noch zu schnell in diesen Entwicklungen. Weil es so viel Verlernen braucht von diesen ganzen prägenden Glaubenssätzen. Und diese Verlustangst, wenn zum Beispiel eine Verlustangst hochkommt, dann ist es total wichtig zu verstehen, das ist auch ein Problem meiner Partnerperson. Das ist nicht nur mein Problem. Das heißt, wenn ich mich entscheide, eine polyamore Beziehung zu führen, dann ist es wahnsinnig viel emotionale Arbeit. Also auf jeden Fall am Anfang. Mhm. Später kommt es dann so ein bisschen drauf an, ne? Aber das heißt, ich muss mit meinen Themen klarkommen und mich da irgendwie durcharbeiten, die Sachen, die hochkommen, mit ganz viel Nachsicht und ganz viel Sanftheit, ganz viel Fürsorge und sagen, ja, es ist auch schwierig. Es fühlt sich gerade gar nicht so gut an, dass deine Partnerperson jetzt mit jemand anderem, ich sag jetzt mal, ins Kino geht. Und ich merke, wie dich das unruhig macht. Und es fühlt sich gerade echt so an, als kommt die nachher nach Hause und sagt, ja, das war viel schöner als mit dir. Und das tut mir weh gerade so, ne? Das ist schwer. Mhm. Und gleichzeitig weiß ich, wir haben abgesprochen, ich darf das fühlen und wir sprechen da gleich drüber und wir haben schon verabredet, wir trinken dann zusammen Tee und ich darf meine Fragen stellen. Zum Beispiel, ne? Also das ist halt Eifersucht, also ne, Eifersucht ist ja im Grunde genommen auch eins der Gefühle, die da drin liegen. Und Eifersucht ist ja einfach ein Gefühl, was keiner gerne haben will oder zugeben will oder sich gerne als eifersüchtige Person bezeichnen würde. So. Na, das heißt, man ist halt schnell dabei mit, oh, stell dich nicht so an und ist du wieder und ist ja typisch und jetzt komm mal klar. So. Während halt eigentlich das andere überhaupt erst erlaubt, diese Gefühle Stück für Stück zusammen durchzuarbeiten. Und dann muss meine Partnerperson auch damit rechnen, dass wenn sie dann auf diesem Kinodate war und wieder nach Hause kommt, dass wir dann einen Tee trinken und erstmal darüber sprechen, wie sich das für mich angefühlt hat und wie sich das für sie angefühlt hat. Und dabei einander irgendwie sind. So, ne? Das heißt, ich glaube, es ist halt einfach ein Paarthema in dem Moment und kein Einzelthema. Und wenn das nicht klappt, ja, wenn ich das Gefühl habe, meine Partnerperson kann das gerade nicht halten, nicht tragen, will das nicht, kann das nicht, was auch immer, dann ist Zeit wieder für einen Schritt zurück. Mhm. Aus meiner Perspektive. Ne? Weil es ist ja nicht, soll ja nicht so ein irgendwie hingezerrt und hingezogen und am Ende sieht es total toll aus, aber man fühlt sich dabei einfach nur fürchterlich. So.
Also das waren so ein bisschen meine Gedanken, als ich jetzt in der Vorbereitung mir überlegt habe, wie finde ich das eigentlich so, wo ich mir dachte, ich stelle es mir ein bisschen, also noch mehr Arbeit stelle ich mir vor, weil Beziehung ist Arbeit, ne? Und auch ich und mein Mann arbeiten daran, wir haben Konflikte, wir müssen aushandeln, wir müssen definieren und so weiter. Ja. Und das ist natürlich mehr. Andererseits dachte ich, ist auch, also eine Person mehr im Haus wäre schon auch voll cool. Ich habe ganz praktisch, also, ne, also, es sind ja Aufgaben in der Beziehung. Und wenn man zum Glück Aufgaben teilen kann, ist ja cool. Und wie ich jetzt emotional dazu stehe, soweit bin ich noch gar nicht, glaube ich. So, ob ich mir das vorstellen könnte, ne, da noch romantische Beziehungen neben dran zu haben, da muss ich noch drüber nachdenken. Es ist echt bei mir einfach noch nie aufgekommen. Und ich habe aber auch, muss ich sagen, ich wurde mal betrogen, ganz klassisch, ne, in der monogamen Beziehung und das hängt mir einfach sehr nach, deswegen ist das ein bisschen mit Schmerz verbunden, aber da war der Schmerz ja vor allem, dass es eben hinter meinem Rücken passiert ist und Vertrauen missbraucht wurde und so. Es ging jetzt, also darum geht's ja eigentlich in solchen Geschichten, ne, dass man eben nicht gesprochen hat, dass es nicht vereinbar war. Und bei euch ist es ja, also ihr, man definiert es ja dann und dann kann man sich halt auch verletzen, wenn man Vertrauen bricht, aber wenn das erlaubt ist, ist ja okay.
Genau, wobei es auch Betrug in Polyamor-Beziehungen
gibt. Ja, genau, meine ich ja. Also wenn man sagt, dass wir sind jetzt geschlossen, Polyamor, dann wäre es ja auch, ne, auch eine große Vertrauensbruch.
Wenn absolut. Das
was, genau.
Oder auch manchmal, wenn man Regeln abspricht. Ne? Also es gibt ja immer, das ist ja das, was ich eben schon anklingen lassen habe, dass man wirklich explizit besprechen muss, was sonst immer in diesem Ja-Nein-Vielleicht-Zettel so implizit enthalten ist. Ja, ich muss ganz viel explizit machen. Ich muss mich ganz viel damit auseinandersetzen, was sind eigentlich meine Grenzen? Womit bin ich eigentlich okay? Womit bin ich vielleicht noch nicht okay? Und wo ist eine harte Grenze? Und es gibt zum Beispiel so Vereinbarungen, wenn ich eine Nestpartnerschaft habe und diese Partnerperson hat andere Beziehungen, sagen halt manche, okay, ja, aber bitte nicht bei uns zu Hause. Na, also wenn ihr euch trefft, dann bitte nicht bei uns. Und ich sage es jetzt einfach mal ganz deutlich, kein Sex im Ehebett. So, ja. Ihr könnt Sex haben, bitte, ja, aber nicht bei uns zu Hause, nicht in meinem so. Und wenn das verletzt würde, dann wäre das ein Betrug. Ja, dann wäre sozusagen zwar der Sex okay, aber trotzdem diese andere wichtige Absprache gebrochen. Und es wäre halt auch nicht okay. Das heißt, es ist, also Polyamor wird ja so häufig auch negativ betrachtet als Freifahrtschein für alles. So, ja, ich habe hier irgendwie was Nettes, Festes und dann mache ich aber alles andere, was ich will. Das ist halt einfach nicht der Fall. So, ne? Weil es gibt wirklich einfach, es ist auch wichtig, glaube ich, da individuell auszuhandeln und das für die eine Person okay ist, muss für die andere noch lange nicht okay sein. Das heißt, ich kann auch verschiedene Partnerpersonen haben und für die sind unterschiedliche Dinge okay. So, ne? Das heißt, es ist einfach sehr im besten Falle, und das knüpft nochmal an dich an, Michelle, an deine Frage vorhin. Im besten Falle ist es sehr schützend und sehr, sehr, sehr haltend und achtsam. Mhm. So. Und nicht dieses, ich mach das jetzt, haben wir ja gesagt, ist okay, komm halt damit irgendwie klar. Mhm. Sondern ja. Ja, wirklich eine gemeinsame Entwicklung, ein gemeinsamer Entwicklungsprozess. Und wir sind jetzt auch seit, oh Gott, ich glaube seit knapp 7 Jahren in dieser Konstellation so geschlossen. Polyamor. Und es gibt immer noch Sachen, da warten wir noch drauf, dass das vielleicht mal okay ist. Und jetzt gerade ist es noch nicht okay. Und das ist auch okay. Ja. Ja, also so ist es halt. Und so ist es aber ja in monogamen Beziehungen auch.
Ja. Ich würde jetzt so da gerne nochmal zur Elternschaft kommen, weil ein großes Thema ist ja auch immer, also wenn man jetzt den Erziehungsstil vielleicht mal so, wie ich ihn immer gerne nenne, bedürfnisorientiert, dann haben wir hier ja nochmal mehr Bedürfnisse, die zu unter einen Hut und ein Dach zu bringen sind oder so. So, das kann, wenn man Katharinas pragmatischen Ansatz nimmt für Familie und Care-Arbeit und so, ein Erwachsener in eurem Setting jetzt, ein Erwachsener mehr, der sich mit um alles kümmert, gleichzeitig ein Individuum mehr mit Gefühlen, Bedürfnissen, Regeln, persönlichen Grenzen, Grenzen in der Gemeinschaft, wird es dann wieder komplexer, jetzt auch nur auf Familienebene bezogen. Erzähl mal davon ein bisschen, welchen Weg ihr da geht oder was da vielleicht auch einfach hilft.
Also, sagen wir mal so, die Liebe hier ist unendlich und das Chaos ist es auch. Ich glaube, das ist von Gisbert zu Kniphausen, wenn mich nicht alles täuscht. Gemobst, das Zitat, aber das trifft es irgendwie sehr, weil du hast vollkommen recht oder ihr habt vollkommen recht. Es ist ein, wir haben 4 Kinder, 2 Teenager und 2, die sind 4 und 6 jetzt, also nicht mehr so ganz Kleinkinder, aber auch nicht mehr, also noch nicht so lange keine Kleinkinder mehr.
Ja.
Und wir haben hier alles so, ne? Und ich glaube tatsächlich, dass man sich damit oder wir uns damit anfreunden, dass bestimmte Dinge nicht lösbar sind und auch erstmal nicht lösbar bleiben. Und Nora Immler sagt es immer so schön, ne? Zumutungen gerecht, möglichst gerecht verteilen. Das ist hier so ein ja, darin üben wir uns so. Und gleichzeitig ist ja das Schöne, wenn man halt sowieso schon so viel explizit spricht und Grenzen und Regeln und Absprachen und sowas trifft, dann hat man auch einfach irgendwann Übung. Das heißt, wir sind halt auch in der Lage, sehr viel deutlicher und expliziter über Bedürfnisse zu sprechen. So. Und das tun auch die Kinder, das üben auch die Kinder schon. Und das finde ich was Gutes, so. Auch wenn man manchmal mal halt dann sagt, okay, ja, du hättest das jetzt echt gern, das verstehe ich total gut. Und gleichzeitig, also Lautstärke ist hier zum Beispiel ein Riesenthema. Wir sind 7 Personen. Teilweise neurodivergent. Teilweise sehr klein. Teilweise sehr laut. Und dementsprechend ist das immer wieder ein Aushandeln. Was geht für dich? Was geht für dich nicht? Und, wir versuchen, so weit wie möglich aufeinander Rücksicht zu nehmen und dabei aber gleichzeitig auch uns selber nicht so komplett zu verlieren irgendwie. Und das ist halt irgendwie immer wieder auch täglich neu, wie das verhandelt wird. So, ne? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich singe und pfeife und summe eigentlich den ganzen Tag vor mich hin. Das ist irgendwie so mein Urzustand quasi. Merke ich auch gar nicht, es passiert irgendwie einfach so. Und es geht hier gar nicht. Also das macht einfach so einen weiteren Reiz auf diese ohnehin schon vorhandene Lautstärke drauf, dass es eigentlich echt so die Absprache gibt, mit dem wir lieben dich wirklich sehr. Und gleichzeitig ist es nicht zu ertragen. Du musst damit bitte aufhören. So.
Aber das ist ja bei uns in der monogamen Ehe und klassischen Familie, haben wir 2 Personen, die sehr viel Ruhe und Rückzug brauchen. Mhm. Und zwei Personen, die sehr viel Action gern haben.
Mhm,
und da, also das ist auch monogam einfach nicht immer zu lösen. Ja? Und da müssen wir viel drüber reden und da sind nicht immer alle glücklich. Und meistens sind vier Leute nicht ganz glücklich, weil man Kompromisse schließen muss. Ja?
Ja.
Also das wir sind zwar nur zu viert, sage ich mal, und nicht zu siebt, aber ich kenne auch Familien, die sind bei uns im Familienkreis, die sind zu acht oder so oder neun. Und da ist es natürlich auch lauter. Und mehr Chaos, also einfach und pro Mensch mehr.
Genau. Und vielleicht ist das so ein bisschen die Überleitung, ne? Es ist halt irgendwie vielleicht gar nicht die Frage, ist es polyamore Elternschaft oder monogame Elternschaft? Die Frage ist halt eher, wie viele Bedürfnisse versucht man einfach gerade gleichzeitig unter einen Hut zu kriegen? So halbwegs.
Aber nach außen hin, also das ist ja ungewöhnlich, wenn du sagst, ihr habt Kinder im Kindergartenalter, man die Teenies, das ist, glaube ich, ich glaube, die Generation ist da vielleicht völlig anders schon, als wir aufgewachsen. Weiß nicht, musst du sagen, aber wie wird das kommuniziert? Wie ist das so nach außen hin? Wie lebt ihr das so? Also wer geht zum Elternabend? Jetzt hatte ich überlegt gerade so rein. Ja.
Also tatsächlich ist das ja gewachsen, ne? Also so wie die Beziehung auch gewachsen sind. Wir sind da super reingestolpert. Also das war überhaupt nicht der Plan, sondern es war ein, oh, ich komme mich mal besuchen und wir können mal zusammen grillen. Also es gab schon eine Kernfamilie, zu der ich quasi dazugekommen bin.
Okay.
Und das war wild, das war ein wilder Ritt so. Und als wir dann irgendwann an dem Punkt waren, dass wir gesagt haben so, oh, das ist jetzt hier irgendwie was. Und so, ist gewachsen und wir haben uns dann gemeinsam für ein viertes Kind entschieden. Das habe ich dann auch ausgetragen. So. Und dann ist sozusagen ja genau diese praktische Frage, wie tragen wir das nach außen, wie gehen wir damit um? Wer geht zum Elternabend? Und auf dem ersten Kindergarten-Elternabend, auf dem ich war, immer mit so einem Zettel, mit so einer Sorge für Fürsorgevollmacht in der Tasche, weil ich habe ja rechtlich, im Grunde genommen, darf ich ja nicht mal zu einem Elternabend gehen von den anderen Kindern sozusagen, die auch meine Kinder sind, aber die nicht biologisch mit mir verwandt sind.
Ja.
Das heißt, ich brauche ja für jedes Ding diesen Zettel. So, ja, den habe ich also immer auf dem Handy, vorsichtshalber. Und dann war ich im Kindergarten auf dem ersten Elternabend, da musste man sich so vorstellen und ne, und dann habe ich halt gesagt, ich bin die Mima, also ich bin nicht die Mama, weil wir haben eine andere Mama und sonst kommen ja alle durcheinander. Also ich bin Mima. Und dann habe ich halt gesagt, ich bin die Mima von meinem Kind und wir sind Leben, Beziehung und Elternschaft zu dritt. Weil ich so dachte, ich nehme es lieber vorweg, bevor die Leute anfangen zu tuscheln und dann kommt irgendwie der eine und der andere, was ist denn das da und lalala. Und dann habe ich gedacht, komm ey, ich nehme den Wind aus dem Segeln und sage das jetzt einfach, ich war so nervös. Sondern war dieser Elternabend irgendwann zu Ende und ich bin nach Hause gefahren und ich weiß noch, ich saß am Steuer und habe dieses Lenkrad umklammert und dachte so, oh Gott, vielleicht kommt morgen die E-Mail, dass die uns rausschmeißen. Oder vielleicht gibt es jetzt schon irgendeine Elterninitiative, die sich irgendwie zusammentut und die sagt, boah, sowas geht doch gar nicht und das können wir doch nicht in unserem Kindergarten. So, und dann gab es den anderen Teil in mir, der so, hey, komm mal runter, alles gut, es ist nichts verwerflich und so weiter. Aber diese ganzen Vorurteile, die es gibt, die habe ich ja auch mitgenommen. Die gibt's in mir ja auch als Stimme, als Anteil, ne? Der sagt so, was ist denn das und wie kann man denn das? Und es ist immer so witzig, wenn ich irgendwie auf Instagram oder so von anderen polyamoren Elternpaaren, wie auch immer, Elterngruppen sozusagen lese, denke ich immer, krass, wie machen die das denn? Und dann denke ich immer so, warte kurz, Nadine, noch mal einen Schritt zurück. Du machst es schon auch selber so, weil es ist halt irgendwie mein Alltag, der sich so normal anfühlt und dann immer mit dieser Brille von außen, das ist aber schon irgendwie seltsam. Also das ist ja schon, also wenn die dazu tritt, das ist ja irgendwie schon komisch. So. Also der ist noch sehr lebendig in mir, dieser Teil, obwohl ich das selbst schon so lange lebe. Und der wird natürlich umso lebendiger und aktiver, umso mehr ich damit rechnen muss, dass andere Leute den genauso an mich herantragen.
Mhm.
Ja, und genau mit diesen Vorurteilen, Urteilen, Bewertungen auf mich zukommen und mir das so vor die Füße schmeißen. So, das ist schon... Ist aber noch nie passiert, tatsächlich.
Okay.
Es ist einfach noch nie passiert. Ich wurde nicht aus dem Kindergarten geschmissen. Es hat sich keine Elterninitiative gegründet. So, sondern es war so, okay, na gut. So. Und dann war es das. Und auch in der Schule, wir sind da einfach sehr transparent mit. Und es ist in der Regel eigentlich total, funktioniert total gut. Und wir teilen uns dann halt die Elternabende auf. Eine Person geht gar nicht, weil die einfach Elternabende jetzt... gerne vermeidet, schon okay. Und die anderen beiden teilen sich halt auf. Und einer das Kind. Und dann ist gut.
Ja, cool. Da sieht man mal wieder, dass Offenheit und proaktiv das Ansprechen ganz oft hilft. Ne? Also es sind ja, ich weiß nicht, ist kein Vergleich, ist kein Tabuthema, aber ungewohnte Dinge, ungewohnte Konstellationen und Lebensentwürfe, wenn man die einfach klar kommuniziert und dann sagt, ja, schau, und ich bin ganz normal und ich bin nett. Und wir haben daheim die gleichen, wie wir gerade gesagt haben, die gleichen Probleme halt, ja, oder die gleichen Konfliktsituationen, ja, zu Hause mit den Kindern und die gleichen Sorgen und Ängste, dann kann man da halt ja auch einfach Vorurteilen vorwegkommen. Ja.
Und gleichzeitig möchte ich genau einmal dazu sagen, wir sind hier sehr privilegiert, ne? Also wir leben halt einfach relativ weit im Norden und ich glaube, wenn wir an einem anderen Ort leben würden, dann hätten wir diese Privilegien möglicherweise nicht in der Form. Und dann wäre es vielleicht auch nochmal eine andere Frage, wie offen man tatsächlich damit einfach umgehen kann, ne? Ohne sich oder die Kinder, das ist ja immer der Punkt. Mir ist das egal, ja, wenn irgendwer im Kindergarten denkt, was ist das für eine komische Truller? Dann denke ich halt so, naja, also an den guten Tagen, an den schlechten vielleicht. Ja. Aber ne, wenn es auf die Kinder geht und wenn ja, dann die Kinder irgendwie irgendwo nicht mitmachen dürfen oder irgendwo nicht eingeladen werden oder was oder so, das fände ich schlimm. Das wäre für mich wirklich schlimm. Und zumindest so, dass es an uns herangetragen wurde, ist das auch noch nicht passiert.
Ja, finde ich gut. Und die Kinder so untereinander oder gerade bei den Jugendlichen, ist das da Thema im Freundeskreis?
Ich muss mich mal einmal kurz räuspern.
Ja.
Das muss einmal raus. Entschuldigung.
Ich notiere mal die Uhrzeit, dann komm.
Willst du die Frage nochmal stellen oder soll ich direkt antworten?
Ich glaube, du kannst anfangen. Ich
sage, du kannst einfach anfangen.
Bei 36 räuspern und bei 36, 15 geht's weiter. Ne?
Also wie das. Ich krieg, also die sind 14 und 16, also ich krieg nicht mehr alles mit. Und es waren jetzt auch nie die erzählfreudigsten Kinder. Wir haben halt immer mal nachgefragt, sagt da irgendwann mal was zu, oder war das mal Thema oder mal so, ohne dass wir jetzt immer so, und hat schon heute jemand was dazu gesagt? Ach, ne? Das will man ja auch nicht so. Aber da kam irgendwie nicht wirklich viel zurück. Ich merke aber bei unseren eigenen Kindern, und das mag zum Teil an unserer Art zu leben liegen, zum Teil aber auch an Social Media und dieser ganzen Offenheit generell, dass die halt für sich selber viel mehr explorieren. Was will ich eigentlich? Wie will ich das eigentlich? Was ist eigentlich meine sexuelle Orientierung? Wie stelle ich mir Beziehungen eigentlich vor? Was, also, ne, wie möchte ich das sozusagen leben? Und das finde ich schön. Und wenn ich mir vorstelle, dass wir da vielleicht auch ein bisschen zu beitragen, dann freut mich das. So, das ist hier einfach ein sehr offener, sicherer Ort. So, ich habe schon mal überlegt, falls ich irgendwann mal eins unserer Kinder outen sollte, sexuelle Orientierung oder was auch immer, dann wäre meine initiale Reaktion, ah ja, okay, und was möchtest du zum Frühstück? Und ich habe schon überlegt, ob das vielleicht ein bisschen zu wenig Reaktion ist dafür, dass man so etwas Wichtiges über sich teilt, und habe schon mal irgendwann gesessen und mir so eine, im Kopf so eine Antwort geskriptet, was ich sagen würde, falls das passiert, damit sie sich auch wirklich gesehen fühlen und wertgeschätzt fühlen in diesem großen Moment, wenn ich mir selber so denke, okay. Auch gut.
Ja, und ich habe schon das Gefühl, dass so Jugendliche, also ich bin jetzt auch einfach alt und weit weg davon, aber dass sie das ganz anders sehen, das ist einfach, also ich hier in der süddeutschen Kleinstadt, bei uns, ich kenne das hier nicht, also gibt's sicher, aber habe ich nicht gewusst da. Und da ist ja schon noch mal Homosexualität noch ein Thema, ja. Also nicht so in unserem Umfeld, aber nehme ich schon so wahr. Meine Schwester lebt als Künstlerin in Berlin. Die ist auch nicht so viel jünger als ich, aber das ist schon eine ganz andere Welt, was solche Konstellationen und Offenheit angeht. Und ich glaube, dass da ganz viel kommt jetzt so nach uns, die viel offener und freier damit auch umgehen können. Vielleicht ist es für die dann auch nicht mehr dieser Riesenschritt, mich öffnen zu müssen, sondern eben auch einfach ein Stück Normalität. Ja? Das dauert sicher noch bis dahin, aber so würde ich es mir wünschen, dass man es einfach sagt, dass man das gar nicht mehr, dass man sich kein Outing nötig ist, sondern man einfach lebt, was man möchte.
Ja, wenn sie gar nicht erst so viel, also weil wenn sie noch ganz klein sind, ist es ja eh eigentlich noch kein Thema, oder? Bei vielen Kindern. Also für meinen Sohn wir waren eingeladen auf eine Hochzeit von zwei Männern und dann hat er eben gesagt, den einen davon kannte er, und dann hat er gesagt, und wen heiratet der? Dann habe ich gesagt, ja, den. Ah ja, wie schön. So, Thema gegessen, gell? Da war nicht die Frage, warum keine Frau oder so, sondern okay, die beiden lieben sich und die heiraten jetzt und war ganz egal, ob das jetzt, also beim Heiraten geht es um Liebe, nicht um Geschlecht, war so für ihn, ja, so ungefähr. Und wenn jetzt da gar nicht dann immer diese oder weniger von diesen sozialen Einflüssen kommt, dass das eben was zu Überdenkendes wäre, Mhm. Also, weil ich nämlich dann auch nicht gleich das thematisiert habe, ja, interessant, gell, keine Frau. Also ich habe es ja auch so selbstverständlich rübergebracht. Der heiratet den. Die lieben sich, die heiraten, die machen ein schönes Fest, damit alle mitfeiern können, weil die beiden sich lieben. Punkt. So, und dann kommt vielleicht auch gar nicht erst dieses, also weniger, ich glaube, wir sind noch bei weniger, nicht, dass es gar nicht aufkommt, aber weniger das Thema auf, dass wenn er dann mal 15, 16, 17 wäre und mir sagt, dass er auch einen Mann liebt, dass dann das ist vielleicht gar so viel Überwindung ist. Aber es ist, glaube ich, wie du sagst, auch immer trotzdem noch irgendwas, eine Offenbarung, oder? Ich teile etwas Wichtiges von mir. Und die darf nicht mit, was willst du zum Frühstück? Gleich so. Würde ich jetzt auch so sehen, dass vielleicht noch kurz einen Moment, okay?
zu würdigen.
Genau. Ja, genau.
Und deswegen
magst du mir mehr erzählen?
Genau. Zum Beispiel. Genau. Ja. Und ich finde, also zu sagen, ein Outing sollte nicht mehr nötig sein. Ich glaube, die Intention dahinter ist genau die richtige. Ne? Das sollte nicht sein, wofür ich mich rechtfertigen muss. Ja. Und gleichzeitig, genau wie du sagst, Michelle, darf es ja etwas sein, was ich trotzdem haben möchte, wo ich etwas von mir teilen möchte, wo ich dem auch einen besonderen Moment, aber so meintest du es auch, Katharina, das weiß ich auch.
Ja, aber
ich wollte es
ja
nur einmal nochmal so.
Wenn ich meinen Eltern erzähle, ich habe jetzt da einen Mann kennengelernt und das ist was Ernstes oder so, also als mein jetziger Mann, das war für mich ja auch kein Outing, weil ich, das, sie wusste, ich bin, ja, aber das war für mich halt auch ein besonderer Moment und da hätten wenn jetzt meine Mama gesagt hätte,
und was willst du zum Vorstellen?
Ja, und nicht so, ah ja, und wer ist es und was macht er und wie, ne, so, das ist ja ein wichtiger Teil des Lebenspartnerschaften und, ja.
Und es kann auch ein wichtiger Teil der Identität sein, ne? Also als ich frisch mich für diesen polyamoren Weg geöffnet habe, da habe ich allen möglichen Leuten davon erzählt. So viele Mitfahrgelegenheiten, die meine Stories anhören. Ich entschuldige mich dafür noch recht herzlich. Weil es einfach etwas ist, was ich ja auch, das macht ja was, ja? Es ist irgendwie Teil von dem, wie man sich wahrnimmt, wie man von der Welt wahrgenommen werden möchte, wie man irgendwie so.
Genau. Ja, genau, stimmt.
Eine Sache, die mir aber auffällt und die ich mir anders wünsche, sind Kinderbücher. Ist mir jetzt klar, dass jetzt nicht alle Kinderbücher standardmäßig für drei Elternteile gedruckt werden können, das weiß ich so. Aber ich merke halt irgendwie immer beim Vorlesen so, ja, und dann gehen Mama und Papa Pinguin nach Hause und Mima ist gerade Sachen besorgen für das Fischabendessen. Oder ne, so, ja, das ist die Mima in dem Buch und das ist der Papa. Und wo ist die Mama? Ja, also, ne, das sind halt immer so Sachen, wo man halt so ein bisschen gucken muss, wenn wir über Elternschaft sprechen, einfach auch, wie sehr wirst du repräsentiert, ne, in der Welt mit dieser Familienkonstellation. Und wir haben so ein paar pädagogisch gut gemeinte, das ist Familie und das sind irgendwie auch, ne, Repräsentation und so. Mhm. Aber dieses ganz Alltägliche, was denen halt irgendwie immer so begegnet, so, das ist natürlich, hey, das Kind, deine Mama ist da zum Abholen. Nee. Die ist zu Hause.
Ja, dann, Mina Nadine, kommt. Los geht's.
Ja. Ich höre schon die Verlage im Hintergrund. Die Zielgruppe ist zu klein.
Ja, eben.
Ja, aber wir haben jetzt auch ein Kinderbuch, ein Bilderbuch gelesen, wo eben zwei Väter vorkamen. Und da ging es überhaupt nicht um, da ging es um Abschiede, Übergänge, so, ne? Es war überhaupt nicht das Kernthema, aber es war eben einfach in dieser Familie so klar. Das könnte ja passieren. Also, es könnten ja einfach, ne? Aber wahrscheinlich ist es dann erklärungsbedürftig, ist schon ein bisschen schwierig, aber ich verstehe mir, dass ihr euch das wünscht, dass das abgebildet wird, weil das wünschen wir uns ja alle, dass wir in Büchern, in Literatur, in Filmen unsere Lebensrealität manchmal wiederfinden, ja? Und gerade Kinder arbeiten ja da viel drüber, über das solche Bücher, dass sie sagen, so, ich habe auch Angst, ich bin auch wütend.
Ja, genau. So, ja. Das ist halt der Punkt. Also aus einer Erwachsenenperspektive ist mir völlig klar, dass, glaube ich, kein Mensch die Kommentare lesen möchte, die unter so einem, dieses Buch gibt's jetzt übrigens in unserem Verlag, geschrieben werden würden. Aber wäre schon irgendwie cool, einfach für die Kinder so ein...
Also wenn so Verlag einfach zuhört, sagt, das machen wir. Nadine ist
immer
da.
Immer gern.
Genau. Ja, sehr gerne. Perfekt. Dann machen wir den Sack nämlich jetzt zu. Wenn jemand zugehört hat, der unbedingt Kontakt zu Nadine aufnehmen möchte, ein Kinderbuchverlag oder jemand, der sich für das Thema interessiert oder Beziehungsberatung wünscht. Nadine, sag noch ganz kurz abschließend, wo findet man dich, wo kann man deinen Inhalten folgen, wo findet man dich, wenn man sich eine Beratung wünschen würde?
Genau, also ich bin vor allen Dingen auf Instagram unterwegs gerade. Man findet mich unter Zucker und Gold, einfach in einem Wort. Und was ich jetzt momentan angefangen habe aufzuziehen, ist ein Steady. Da kann man Mitglied werden. Mhm. Und da gibt's einmal im Monat einen Impulsvortrag zum Thema Beziehungen.
Okay.
Über wie repariert man nach einem Streit? Also wie geht man wieder aufeinander zu, wenn man sich gestritten hat? Jetzt nur der nächste Vortrag, der vielleicht schon gelaufen ist, wenn die Folge ausgestrahlt wird, aber ist zum Thema Sexualität, unterschiedliche Bedürfnisse, wie kann man damit umgehen? Also ich versuche immer so ein bisschen einmal im Monat zu einem Thema zu sprechen, das für möglichst viele Beziehungselternpaare relevant ist. So. Mhm. Und da kann man auf jeden Fall gerne nochmal vorbeigucken. Und über Instagram erreicht man mich auf jeden Fall auch für Verlagsanfragen, private Anfragen. Andere Anfragen. Sehr gut. Nur Beratung mache ich momentan tatsächlich nicht mehr so viel. So, das ist, kann man mich trotzdem gerne anschreiben, aber das ist gerade so ein bisschen verlagert, so ein bisschen den Schwerpunkt eher auf Wissen und Bildungsvermittlung sozusagen. Mhm. Einfach, weil ich finde, also ich habe das erlebt, das ist nicht mehr kurz, aber das möchte ich trotzdem gerne einmal sagen. In den Beratungen, die ich halt viel habe mit oder viel gehabt habe mit Elternpaaren, sind es so oft dieselben Themen. Na, da geht es um Mental Load, da geht es um Care-Arbeit, da geht es irgendwie um Kommunikation, um Konflikte, um Sexualität. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass mir das irgendwie nicht so ganz genügt, immer einzeln in diesen ja auch wirklich teuren Einzelberatungen diese Themen so zu behandeln. Und das ist trotzdem wichtig, also versteht mich nicht falsch, ist total gut, sich auch Beratung zu holen. Aber ich habe für mich entschieden, dass ich eigentlich gerne mehr in diese Vermittlung möchte von, das sind die Stolpersteine. So entstehen sie. Das sind vielleicht auch mal psychologische Hintergründe. Das kann man darüber verstehen und es dann irgendwie anders für sich lösen. Das wäre ein möglicher Ansatz, damit umzugehen, weil ich finde, dass das Wissen einfach so weit gestreut gehört.
Ja.
Und da auch gerne für Anfragen, Workshops oder Vorträge oder so nehme ich auch sehr, sehr gerne. Und generell für alle, die gerade zuhören, ich mache natürlich nicht nur polyamore oder nicht monogame Beziehungskonzepte, sondern es geht in meiner Arbeit um Beziehungen. Ich selber lebe Polyamor und habe ein entsprechendes Expertinnenwissen. Aber grundsätzlich ist mein Hintergrund einfach sehr, sehr offen für alle Menschen in Beziehungen, welcher Form, Art, Weise auch immer.
Sehr cool.
Sehr schön.
Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Nadine, dass du heute so offen mit uns darüber gesprochen hast. Wir haben viel gelernt und viel gelacht. War sehr schön mit dir. Ja, und wir freuen uns, wenn unsere Hörer und Hörerinnen auch nächste Woche wieder dabei sind. Und damit ihr nichts verpasst, folgt uns sehr gerne auf Instagram, mamafürsorge.podcast, oder abonniert uns auf dem Streaming- oder Podcast-Kanal, den ihr am liebsten mögt. Wir freuen uns auch gerne, wenn ihr uns mal eine kleine Bewertung da lasst, damit wir wissen, dass ihr sehr gerne zuhört und wir so weitermachen sollen. Alles klar. Vielen, vielen Dank und eine schöne Zeit noch, Nadine und Katharina.
Dankeschön. Ciao. Ciao.